Gottes Reich kommt mit Macht und wir sind Gesandte dieses Reiches. Jesus sendet uns aus. Ich lese aus Matthäus 9, die Verse 35 bis Kapitel 10, Vers 8. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Dann rief Jesus seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leidenden zu heilen. Die Namen der 12 Apostel sind Simon, auch Petrus genannt, an erster Stelle, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zolleinnehmer, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Thaddäus, Simon, der Zelot, und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Diese 12 sandte Jesus mit folgendem Auftrag aus: Setzt euren Fuß nicht auf heidnisches Gebiet und betretet keine samaritanische Stadt, sondern geht zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel. Geht und verkündet, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter. Ja, das ist natürlich keine komplizierte Geschichte. Da könnte sich Jesus von der Schweizer Landwirtschaft beraten lassen. Zum Beispiel unsere Gemüsebauern, die wissen genau, wie das geht. Man schickt einen Bus nach Rumänien oder nach Polen, der kommt mit einer Ladung voll Arbeitswilliger her, und die sammeln für wenig Geld unsere Ernte ein. Und wenn alles fertig ist, fährt der Bus wieder zurück. Ist eine einfache Sache, oder? Das hat Jesus aber offensichtlich nicht so gemacht. Jesus karrt nicht irgendwelche Erntearbeiter her. Und er holt auch nicht irgendeinen Profi mit großen Erntemaschinen. Und eben auch nicht die billigen Erntearbeiter von irgendwoher. Jesus macht etwas anderes. Oder besser gesagt, er macht zwei Dinge. Das erste ist das Gebet. Bittet den Herrn der Ernte. Bittet ihn um Arbeiter und auch darum, dass die Ernte wächst und wir Arbeiter brauchen und so weiter, was alles zur Ernte dazugehört. Eigentlich müsste das ja so selbstverständlich sein, dass Jesus es gar nicht mehr sagen muss. Aber es ist so wichtig, dass er es umso mehr sagt und vor allem auch selber tut. Gebet ist die Grundlage von allem, was wir in Gottes Reich tun. Ohne Gebet ist alles nichts. So das Grundnahrungsmittel des geistlichen Lebens, das immer da sein muss, das ist das Gebet, unsere Beziehung zu Gott, unser Gespräch mit Gott. Bei allem, was wir Christen tun, nicht nur bei der Erntearbeit, könnte man sagen, zuerst kommt Gebet und Gottesbeziehung. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein. Und gerade weil es selbstverständlich ist, dürfen wir es nicht voraussetzen, sondern müssen uns immer wieder daran erinnern. Gebet. Auch Gebet für Erntearbeiter. Ich kenne einige Leute, deren Handywecker klingelt immer um 9.38 Uhr. um sie zu erinnern an Matthäus 9, Vers 38, das ich da eben gelesen habe, bittet den Herrn der Ernte um Arbeiter. Und fast egal, was diese Leute, die ich da kenne, gerade am Tun sind, sie halten dann kurz inne und beten für die Ernte. Gebet sollte selbstverständlich sein. Deshalb müssen wir uns immer wieder daran erinnern. Und das Zweite, was Jesus tut nach der Aufforderung zum Gebet, ist, er sendet seine Jünger aus. Er sendet nicht Profis in die Ernte oder die günstigsten Erntearbeiter. Jesus sendet die Konkreten, die, die jetzt da sind. Jesus jammert nicht über die, die fehlen, sondern befähigt und sendet die, die da sind. Und jetzt Achtung, Gott ist immer gleich. Gott ändert sich nicht. Und das gilt auch für Jesus. Und wenn Jesus dich beauftragt zu beten für die Erntearbeiter, so wie er das bei seinen Jüngern getan hat, dann bedeutet das, Jesus sendet und befähigt auch dich in seine Erntearbeit. Du kannst nicht nur um Erntearbeiter beten, ohne auch selber gesendet zu sein, ohne auch selber direkt gemeint zu sein an der Stelle. Jesus gibt seinen Jüngern Vollmacht über böse Geister und alle Kranken, dass sie Krankheiten heilen. Und wenn wir das so hören, dann denken wir ganz schnell, ja, das waren halt die heiligen Jünger, das ist etwas anderes als ich. Aber wisst ihr, diese heiligen Jünger, ich bin mir ziemlich sicher, als Jesus das gesagt hat, sind die genauso mit offenem Mund dagestanden, wie wir es würden, wenn wir diesen Text für uns ernst nehmen würden. Als Jesus ihnen das zugesprochen hat, ich gebe euch Vollmacht, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, denken die, nein, 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 Jesus, das machst doch du, wir schauen zu, ja? Ich doch nicht. Das muss ein Missverständnis sein, das kann ich nicht. Das haben die Jünger genauso gedacht wie wir, bin ich mir ziemlich sicher. Aber als sie dann zurückgekommen sind, nachdem Jesus sie ausgesendet hat, da erzählen sie ihm total überwältigt und überrascht, das ist tatsächlich passiert. Sie sagen es nicht ganz so ehrlich, aber das schwingt ein bisschen mit, so wir hätten ja nicht damit gerechnet, dass das wirklich ernst ist. Aber es ist wirklich passiert, wir haben Dämonen ausgetrieben und so weiter. Ganz schön beschrieben im Lukas-Evangelium Kapitel 10, wo wir auch von der Aussendung der Jünger lesen. Ich vermute, die Jünger waren genauso kleingläubig wie wir, wenn wir das jetzt lesen. Aber genau sie hat Jesus ausgesendet. Jesus sendet die zusammengewürfelte Truppe, die halt da ist. Hier die 12 Jünger, die dann auch namentlich erwähnt ist, mit ihren unterschiedlichen Hintergründen und Prägungen. Später noch 72 Jünger, eine etwas größere Gruppe. Das sehen wir hier im Matthäus-Evangelium und eben auch Lukas, Kapitel 9 und Kapitel 10. Und heute gilt genau dasselbe wie damals. Jesus ruft nicht irgendwelche von irgendwoher. Jesus sendet die Konkreten, die, die da sind. Wenn die Ernte im Töstal reif ist, dann sind wir gesendet. Nicht irgendwelche. Wir zusammen mit unseren Glaubensgeschwistern aus anderen Kirchen in unserem Tal. Jesus sendet dich und mich. Und wenn Jesus sagt, die Ernte ist groß, dann sollten wir damit rechnen, dass die Ernte tatsächlich groß ist. Dann sollten wir bereit sein für die Ernte. Und zu diesem Bereitsein für die Ernte habe ich zwei Gedanken. Erstens, es gibt keinen Bauern, der nur ansät und sich dann keine Gedanken macht über die Ernte. Sonst wäre das wieder wie der dumme Bauer oder der dumme Christ, von dem ich am Ende der letzten Predigt erzählt habe. Wer sät, muss auch einen Plan haben für das, was nach der Saat kommt. Der muss bereit sein für die Erntezeit. fängt damit an, dass man da sein muss, wenn Erntezeit ist, dass man seine Erntemaschinen in Schuss hält, dass man Raum bereithält, wo man die Ernte lagern kann, dass man einen Absatz geplant hat. Wer kauft all das Zeugs, das ich dann ernte? Wem gebe ich das? Was mache ich damit? Und genau dasselbe gilt für uns als Kirche. Wenn wir uns danach sehnen, dass Menschen zu Jesus finden, dann muss bei uns auch Raum sein für Menschen, die sich so ganz vorsichtig an Jesus annähern und mal schauen wollen, was das mit diesem Gott so sein könnte. Und mit Platz meine ich mehr als einen freien Stuhl. Einen freien Stuhl hätten wir ja noch. Dazu gehört zum Beispiel auch die Offenheit für Menschen, die vielleicht ganz anders ticken als wir. Es geht ja nicht darum, die zu Jesus zu führen, die schon ganz fromm sind und unglaublich gut zu uns passen, sondern eben die, die Jesus noch nicht kennen. Bereit sein für Menschen, die sich so ganz vorsichtig an Gottes Reich annähern, heißt eine tragfähige Gemeinschaft sein, die Menschen aufnehmen kann, ohne direkt überfordert zu sein. Und eine Vorstellung haben davon, wo Menschen so andocken könnten, die neu bei uns dazukommen. Jetzt, wo können neue Menschen dazukommen? Die typische Antwort auf diese Frage ist, wir bieten einen Glaubenskurs an. Melde dich doch da an für diesen Kurs und alles andere wird sich dann dort regeln. Check, delegiert. Vorab, Glaubenskurse sind super. Und Gott tut viel Großes durch solche Anlässe, durch solche Kurse. Dennoch versuchen wir im Moment einen anderen Weg einzuschlagen. Glaubenskurs bedeutet, diese Aufgabe delegieren wir an eine kleine Gruppe, die diesen Kurs durchführt, so die Profis mit ihren Erntemaschinen, um es mal im Bild zu sagen. Dann wäre der Glaubenskurs die große Erntemaschine. Da ist ein Programm, ein Anlass, an den sich interessierte Menschen wenden können. Wir möchten als Viva Kirche Vila aber Schritt für Schritt umdenken, sodass nicht mehr die Programme, den Anlass, den Glaubenskurs, sondern die Menschen und Beziehungen die erste Anlaufstelle sind und im Vordergrund stehen. Wir möchten uns inspirieren lassen vom Weg Jesu, der nicht Profis oder billige Arbeiter einfliegt, sondern die bevollmächtigt, die da sind. Die ganz konkreten Menschen um ihn herum. Wir möchten als Gemeinde in den nächsten Jahren eine Kultur einüben, die uns alle befähigt, Evangelium zu leben. Und ganz ehrlich, ich vermute, das ist ein steiniger Weg für uns als Kirche. Ich selber bin einfach unterwegs am Herumstolpern. Aber weil wir so eine starke Sehnsucht haben, dass Menschen zu Jesus finden und dass wir Jesus ähnlicher werden, sind wir bereit, diesen Weg zu gehen. Eine neue Kultur zu prägen ist zäh. Vor allem, weil ich selber und wir als Gemeindeleitung ja auch nicht von dieser Kultur geprägt sind. Glaubenskurse durchführen wäre auch für mich viel einfacher. Da kann man etwas organisieren, druckt einen Flyer, man kann einladen dazu und dann funktioniert es oder es funktioniert halt nicht, aber man hat zumindest etwas getan. Aber ich bin überzeugt, dass die Auswirkung aufs Tösstal und auf uns selbst viel nachhaltiger und größer ist, wenn es uns tatsächlich gelingt, eine Kultur zu prägen, die uns alle befähigt, Evangelium zu teilen und die uns alle herausfordert, Jesus jeden Tag etwas ähnlicher zu werden. Ich habe da noch viel zu tun und ich freue mich, wenn wir das gemeinsam üben können. Ein Schlüssel auf dem Weg zu dieser Kultur und auch mein zweiter Punkt, wenn es darum geht, dass wir uns bereit machen für die Ernte, ist, Glauben leben und Glauben teilen ist Teamarbeit. Ich finde, das Anspiel, das wir gesehen haben, hat das so schön auf den Punkt gemacht. Alleine stoßen wir so schnell an unsere Grenzen. Wir sehen, was alles nicht geht. Und das ist völlig normal. Deshalb sind wir viele. Und wenn wir uns zusammentun, gehen plötzlich Türen auf und Dinge werden möglich. Wir fassen Mut, etwas zu probieren, was wir alleine nicht getan hätten. kein Landwirt schickt seine Leute in der Erntezeit in die Ferien und will alles alleine machen. Wir aber in unseren Bemühungen, Reich Gottes zu säen und zu ernten, sind viel zu oft als Einzelkämpfer unterwegs. Oder eben, wir engagieren Profis, die dann eben auch Einzelkämpfer sind. Letzte Woche habe ich meinen Werkzeugkasten mitgebracht, der steht jetzt da vorne, und habe darauf hingewiesen, im Evangelium gibt es nicht nur Nägel und Hämmer. Oder ich hatte den Zaunschlägel, es gibt nicht nur den Zaunschlägel und die Zaunpfähle. Das Evangelium Gottes ist vielfältig und groß. Und wir sollten die Vielfalt der Werkzeuge, die wir da haben, auch nutzen. Evangelium teilen kann heißen, in Gemeinschaft einladen. Es kann heißen, Gottes Plan für die Welt und für das persönliche Leben aufzeigen. Es kann heißen, zu Vergebung und Umkehr einladen und aufrufen. Es kann heißen, die Schönheit Gottes aufzuzeigen. Oder mit Gottes Kraft, die heute noch wirkt, in Kontakt zu bringen, so wie es das im letzten Lied geheißen hat, das wir gerade gesungen haben. Und vieles mehr. Wir dürfen lernen, die ganze vielfältige Werkzeugkiste zu nutzen. Das war so die Botschaft von der letzten Woche. Als ich mich dann letzte Woche nach der Predigt wieder gesetzt habe und nach vorne geschaut habe, habe ich gemerkt, da fehlt ein Werkzeug in meiner Kiste. Eine Zange, die liegt wohl irgendwo auf meiner Werkbank. Man sieht sie immer noch. Ich habe sie heute bewusst nicht mitgenommen. Denn dieses fehlende Werkzeug ist mir zum Bild geworden. Wenn es darum geht, Evangelium zu teilen, dann fehlen uns allen einige Werkzeuge. Da brauchen wir einander. Glauben leben und Glauben teilen ist Teamarbeit. Und die andere hat vielleicht genau die Zange, die mir fehlt und die es jetzt bräuchte. Deshalb brauchen wir einander. Natürlich, wir sind ja schon als Gemeinde unterwegs, wir teilen doch unsere Anliegen. Das stimmt. Aber ich behaupte einfach mal, dass dann viel zu oft doch wieder jeder von uns in seinem persönlichen Umfeld alleine unterwegs ist. Da ist bezüglich Teamarbeit noch vieles möglich. Es geht im Moment nicht darum, als Gemeinde große Events zu planen, sondern gemeinsam im privaten Umfeld ein klares Licht zu sein. Es liegt so viel Potenzial darin, wenn wir uns zusammentun, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, wenn wir miteinander beten, wenn wir gemeinsam säen und ernten. Vielleicht erinnern sich einige noch an die Liste, die ich da letzte Woche gezeigt habe, mit den verschiedenen Dingen, die Jesus tat, um das Reich Gottes zu fördern. All das sind nicht Aufgaben für Einzelne, sondern wir dürfen gemeinsam das gute Leben vorleben, so wie Jesus das tat. Gemeinsam Leben teilen und Gemeinschaft leben. Wir dürfen gemeinsam für Kranke da sein. Gemeinsam gegen Unrecht kämpfen. Gemeinsam essen und trinken mit Menschen, die weit weg sind von Gott und von Kirche. Denn dass sie weit weg sind von Kirche, heißt noch nicht, dass sie weit weg sind von dir. Ich habe uns letzte Woche herausgefordert und ich hoffe, viele lassen sich auf diese Herausforderung ein und nehmen das auch ernst. Die Herausforderung, dass wir versuchen, einmal im Monat einen Schritt zu machen, einen Schritt zu sehen im eigenen Leben, der uns einen Schritt näher zu Jesus führt. Ein Schritt zu mehr Jesus-Ähnlichkeit, Reife, Frucht des Geistes, Vergebung und Umkehr, Versöhnung, Stärkung von dem Guten, das Jesus in dich hineingelegt hat. Einmal im Monat ein konkreter Schritt, den du sehen, den du dir irgendwo aufschreiben kannst. Und einmal im Monat eine Gelegenheit, wo jemand anderes durch dich einen Schritt auf Jesus zumachen kann. Wo jemand anderes durch dich Jesus begegnen kann. Durch eine Umarmung, durch ein Gebet, durchs Zuhören, durch ein Wort Gottes, das wir jemandem ins Leben hineinsprechen können. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich jetzt das nochmal in Erinnerung rufe. Habt ihr euch darauf eingelassen? Habt ihr euch das irgendwo aufgeschrieben? Erinnert ihr euch durch irgendwas an diese Herausforderung? Und vor allem, Wenn etwas gelingt, wenn du etwas notieren kannst, mit wem teilst du deine Freuden? Mit wem feierst du Erntedank sozusagen? Ehrlich gesagt, das muss ich offen zugeben, passt diese Art von Herausforderung, die ich da ausspreche, gar nicht in das Setting, in dem wir jetzt sind. Denn ich sage hier vorne etwas und ihr könnt damit machen, was ihr wollt. So eine Herausforderung funktioniert eigentlich nicht so gut auf Gemeindeebene, sondern viel eher in einer kleinen Gruppe, wo es ganz konkret werden darf, so wie den Kreis, den wir da am Tisch gesehen haben. Deshalb die Frage, wer sind für dich die Menschen, die dir persönlich helfen zu wachsen? Die Menschen, wo ist das Umfeld, wo du ausreichend sicher bist, um zu sein, wie du bist, und zugleich Menschen, die ehrlich genug sind, um dich nicht zu lassen, wie du bist? Menschen, die dich zum Wachstum einladen, obwohl sie dich auch so annehmen, wie du jetzt bist. Und die Menschen, die dir helfen, persönlich zu wachsen, das ist tendenziell auch dein Ernteteam. Oder umgekehrt, die Menschen, mit denen du in Gottes Erntearbeit drinstehst, sind auch das Umfeld, das dir zu persönlichem Wachstum verhelfen will. Denn dein Wachstum, dein persönliches Wachstum, ist ja auch Ernte im Reich Gottes und nicht nur, was bei anderen passiert. Also beide Seiten dieser doppelten Sehnsucht, wir werden Jesus ähnlicher und Menschen finden zu Jesus, dürfen von derselben Gruppe von Menschen gefördert werden. Überleg dir mal, wer könnte das eigentlich bei dir sein? Es kann ein bestehendes Umfeld sein, sei das Hauskreis, wie wir hier gesehen haben, Familie oder einfach Freundschaften, die schon da sind. Es kann aber auch neu sein. Vielleicht merkst du ja, da wohnen andere Christen in meiner Nachbarschaft, mit denen ich mich zusammentun können, um gemeinsam die Nachbarschaft einzuladen und gemeinsam zu wachsen, um gemeinsam Reich Gottes zu leben in unserem Quartier. Und Menschen mit ähnlichen Hobbys oder wo man gemeinsam Musik macht oder Sport oder was auch immer, wo man sich zusammentun kann. Wenn du jetzt denkst, ja, diese Person könnte eigentlich so jemand sein, wo ich mich zusammentun könnte, dann möchte ich dich ermutigen, sprich diese Person oder diese Personen auch tapfer darauf an. Besser ist es ja eigentlich, wenn man, zwei sind schon besser als alleine, aber so für die Erntearbeit, eben eine Busladung aus Polen, das darf auch eine größere Gruppe sein, das können auch 10 zusammen sein. Eine Gruppe, die groß genug ist, um tragfähig zu sein und klein genug, um doch vertraut miteinander unterwegs zu sein. Können gut auch 10 oder mehr Leute sein. Auch Menschen aus anderen Kirchen, das Reich Gottes ist ja nicht ein Gemeindeprojekt. Einfach mal, und dann sprich diese Person mal darauf an und überlegt mal gemeinsam, was könnte dann noch werden. Und oft weiß man es nicht so genau, dann möchte ich euch Mut machen, einfach mal etwas auszuprobieren. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, wir könnten gerne etwas ausprobieren zusammen, aber wir wissen nicht so genau, wie oder was das sein könnte, dann dürft ihr mich gerne auch darauf ansprechen. Ich versuche da sehr gerne auch Geburtshelfer zu sein, um einfach mal auszuprobieren, was da so wachsen könnte. Aber das fängt damit an, ein Team zu finden, dein Ernteteam. Und das können kleinere und größere Teams sein. Ich glaube, wenn wir erntebereit sein wollen als Kirche, dann steht und fällt es damit, dass wir unsere Ernteteams und auch unsere Erntefelder, wo wir arbeiten wollen, suchen und finden. Es ist auch toll, wenn du dich einfach persönlich auf die Herausforderung einlässt, mit Jesus unterwegs zu sein. Aber ich glaube, es liegt noch viel mehr Kraft darin, wenn wir uns als Ernteteams zusammentun. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht. Der Fokus der Predigt heute Morgen lag stark auf der Herausforderung. Und da kann man durchaus denken, ja, das gefällt mir nicht, hier wird nur gefordert, ich bräuchte jetzt einen Zuspruch, ich habe vielleicht gerade schon genug Herausforderungen im Leben, ich bräuchte einen Trost, eine Ermutigung. Die kommen auch wieder, keine Angst. Und auch wenn es sehr herausfordernd tönt, ist es nicht nur Herausforderung wo du halt tun musst, wo du halt geben musst, sondern wir sind herausgefordert zu unserem Besten. Und zwar nicht, weil ich damit sagen wollte, ja, es ist immer das Beste für dich, wenn du dich investierst in Gottes Reich, wenn du alles gibst für Gott, ist das auch gut für dich, das mag stimmen. Aber was ich eigentlich meine ist, wenn wir uns herausfordern lassen, dann fängt es damit an, dass Jesus sich in dich investieren will. Dass du ihm ähnlicher werden darfst. Das ist da, wo alles beginnt. Bei Gottes Beziehung, bei der Zeit mit Jesus, bei dem, was er in dir auslösen will. Und dass dann auch andere profitieren davon, ist erst der zweite Teil, ist wie die Folge davon, dass Jesus in dich investiert. Es geht erstmal gar nicht um dein Tun für die anderen, sondern darum, dich selber Jesus hinzuhalten. Und Jesus zu sagen, hier bin ich, sende mich, aber auch hier bin ich, heilige mich, verändere mich. Du siehst, was in meinem Leben gut ist, danke dafür, danke, dass du es stärken willst. Du siehst, was in meinem Leben schwierig ist, hilf mir darin. Dort fängt es an. Und deshalb ist es eine Herausforderung, auch zu unserem Besten. Es ist zu unserem Besten, wenn wir nicht einfach denken, ja, ich bin halt wie ich bin und ich versuche irgendwie durchzukommen, bis ich sterbe und Jesus wiederkommt. Das ist doch nicht schön. Wir dürfen uns Jesus hinhalten. Wir dürfen uns von Jesus verändern lassen. Wir dürfen uns herausfordern lassen zu unserem Besten, weil er gute Gedanken hat für jede von uns, für jeden von uns. So wollen wir uns jetzt Jesus hinhalten, gemeinsam miteinander, uns auch von ihm ins Tun führen lassen. Wir bitten Gott um reiche Ernte und wir wollen bereit sein. Ich möchte beten und dann singen wir, wer bittet, dem wird gegeben. Jesus. Danke dir, dass wir uns dir entgegenstrecken dürfen. Ich danke dir für all das Gute, das du in jedes Einzelne hier hineingelegt hast. Für all die Gaben, all das Potenzial, all die Schönheit, wo du dich so freust darüber. Wo du bei jedem und jeder sagst, ah, das ist mir so gut gelungen und hier das und schau mal dort. Ich danke dir, dass du das Gute stärken willst. Und ich danke dir, dass wir das Schlechte, das auch in uns ist, nicht verstecken müssen, sondern dass wir es genauso dir entgegenstrecken dürfen. Mit dem Wunsch, dass wir dir ähnlicher werden dürfen, zu deiner Ehre, Jesus. Und ich danke dir, dass genau das auch für die Welt um uns herum gilt. Dass du so viel Gutes gelegt hast in die Menschen, die dich noch nicht kennen. Dass du zum Leben erwecken willst. Und dass du den Schmerz, der da auch ist, heilen willst, in Freiheit führen willst. Herr, wir bitten dich, sende Erntearbeiter ins Töstal. Befeige uns dort, wo es uns braucht. Danke, Jesus. Amen.